Es freut mich, dass wir unser Studium in der Apostelgeschichte fortsetzen können und wir nähern uns dem Ereignis der Pfingsten. Wir haben gesehen, dass Jesus seine Jünger berufen hatte mit einem klaren Ziel. Sie sollten seine Zeugen sein, nicht nur in Jerusalem, nicht nur in Samaria, nicht nur in der Umgebung, sondern allen Völkern in der ganzen Welt. Sie wurden berufen, dass sie einen Dienst tun zur Erlösung des Menschen. Und ich möchte das immer wieder klar machen. Erlösung bedeutet Dienst. Das heißt, man wird befreit zu lieben. Man wird befreit, sein Leben zu opfern im Dienste unseres Heilandes zum Erlösung eines anderen oder mehrerer anderer Leben. So, er sagt ihnen, geht und lehrt sie. Warum lehren? Weil die Problematik des Menschen liegt in seinem Geist. Das heißt, er kann aus der Gefangenschaft nur befreit werden, wenn er den Prozess versteht, um ihn bewusst zu folgen. Es ist kein mystisches Geschehen. Es ist ein klares Geschehen, das man verstehen muss. Ja, wie letztendlich die Kraft Gottes wirkt zur Befreiung. Das ist nicht das, was wir verstehen müssen. Wir müssen nur verstehen, wie wir die Kraft anwenden. Wie komme ich dazu? Und als Petrus seine erste Predigt hier zu Pfingsten hatte, dann wusste er ganz genau zu sagen, als die Leute ihn fragten, was sollen wir tun, was sie tun sollen. Das Zweite ist, sie sollten die Menschen taufen. Das heißt, die Taufe ist ein Bild dafür, dass etwas in uns kaputt gehen muss. Etwas in uns muss sterben. Und das sollen wir mit einem äußerlichen Kennzeichen, mit einer äußerlichen Handlung bewusster machen. Dann sollen wir andere Menschen auch zu Jüngern machen, weil erst wenn man dient, wird man frei. Weil der Egoismus hält uns so fest. Da geschieht alles nur um unser Willen. Der Dienst macht frei. Er hat ihnen verheißen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bis ihr den Auftrag erfüllt habt, bin ich mit euch. Und wir haben gesehen letztes Mal, der Auftrag muss erfüllt werden, bevor kann Jesus nicht kommen. Und dann, alle Ressourcen, alle Macht sind mir gegeben und stehen euch frei zur Verfügung. So, das Werk kann getan werden. Die Frage ist nur, warum ist es so eine Botschaft, die an alle Menschen geht? Dafür müssen wir das Konzept des Lebens, wie Gott es gemacht hat, verstehen. Wenn Gott etwas schafft, in Eden, als er den Menschen oder die lebendigen Wesen geschafft hat, dann hat er sie so gemacht, dass diese sich vermehren. Ich stelle manchmal die Frage meinen Patienten und auch deren, die mir zuhören, wann wurdest du geschaffen? Wo ist der Beginn deines Lebens? Und dann denken die Menschen manchmal nach und sagen, naja, ich bin so und so alt, plus 9 Monate. Nun ist das Beginn unseres Lebens? Wir wurden in Eden geschaffen. Adams Leben sollte unendlich weitergehen und aus ihm wurde die Eva gemacht und sie trug sein Leben. Sie war 100% Adam und somit sind alle Nachkommen von Adam und Eva 100% von Adam. Das heißt, sie alle haben Adams Leben. Deshalb kommen wir immer aus einem lebendigen Wesen heraus. Wir waren nie tot, wenn man so will. Das Leben, das wir haben, kommt aus Eden. Wir sind ein neues Individuum. Ja, ich bin neu als Individuum, aber ich bin nur Teil dieses einen Lebens. So aus einem Leben entstehen Milliarden von Individuen. Ich hoffe, dass wir das verstehen. Dann verstehen wir, warum alle Menschen in diesem Zustand sind. Die Liebe ist das größte Bedürfnis des Menschen. Gott ist damit, da er ja die einzige Quelle für die Liebe ist für den Menschen, das größte Bedürfnis des Menschen. Und so war es auch, als Adam gemacht wurde, wusste er, wer er ist. Er lebte in der Wahrheit. Sein einziges Bindeglied an Gott war Vertrauen. Sein Geist musste sich an Gott binden, um von Gott zu nehmen. Das ist das Gesetz des Lebens, so wie wir es wissen und kennen. Und keiner kann es verändern. Und Adam lebte in diesem Vertrauen auf Gott, bis er fiel und sein Vertrauen auf Gott wegnahm. Dieses setzte er auf Luzifer, auf ein Geschöpf. Damit wurde er in seinem Innersten verändert. Aus Wahrheit wurde ein Irrtum. Er glaubt aber immer noch, das ist die Wahrheit. Und aus der Gewissheit, ich bin ein Geschöpf, wurde die betrogene Gewissheit, ich bin ein Gott. Und somit wurde aus der Motivation, aus der der Mensch alle Dinge tun soll, Liebe wurde Egoismus. Dieses ist das, was wir sehen müssen. Ich sehe es jeden Tag in meiner Praxis. Ich sehe, wie Menschen leiden, sozusagen um der Liebe willen. Weil da geht jemand fremd oder da stirbt das Kind oder da tut jemand irgendetwas betrügen mit dem Erbe oder welche auch immer die Situation ist. Der Mensch nimmt sich selbst gefangen, weil er nur an sich selbst denken kann. Er denkt nicht, oh weia, dass der andere fremdgegangen ist, muss er doch ein Problem haben. Er denkt nicht, wenn jemand mein Erbe mir nehmen will, dann muss er wohl eine Sorge in seinem Herzen haben, dann muss er ein Gebündeter sein des Bösen, ein Angebundener sein des Bösen. So denkt der Mensch nicht, sondern er denkt, ihm ist etwas weggenommen worden. So tut der Mensch alles aus Egoismus und ist letztendlich dadurch getrennt von Gott. Getrennt von Gott, von seiner einzigen Liebesquelle. Er kann nichts mehr anders tun, außer aus Egoismus. Unser größtes Bedürfnis kann nicht mehr gestillt werden. Wir sind getrennt von Gott. Keinen Zugang haben wir mehr. Deshalb sind wir so wie Fische ohne Wasser. Was bleibt uns übrig? Und jetzt muss man ja dem Fisch das Wasser bringen. Jetzt müssen wir verstehen, wenn Gott so gemacht hat, dass jeder abhängig ist von Adams Leben oder nur ein Leben ist, dann endet es Adams Leben mit der Übernahme des falschen Vertrauens. Er wird geändert in seinem Innersten. Die Eva hat es schon davor getan und so sind sie geistig tot und sie vererben diesen geistigen Tod allen ihren Nachkommen. Wir, du und ich, sind geistig tot geboren. Wir würden nie existieren. Gott hätte diesem einen Leben Adams ein Ende gemacht, wenn es nicht eine Lösung dafür gegeben hätte. Wie kann der Mensch wieder befreit werden? Die einzige Lösung ist, er muss in seiner Identität, diese Brille, diese falsche Identität, muss aus ihm heraus operiert werden. Aber wer soll's tun? Weil er kann es ja selber nicht mehr tun. Er sieht sich ja gar nicht, dass er was Falsches tut. Dieses ist die größte Herausforderung des Erlösungsplanes, dass Gott Mensch wird in seinem Sohn und verbindet in sich selbst den Menschen wieder mit Gott, indem er die sündige Natur, die Brille in sich selbst tötet. Deshalb wird Christus von seinem Vater gezeugt durch den Heiligen Geist und hat in seinem Geist und in seinem Körper zur Hälfte die Klarheit, wer er ist. Die 23 Chromosome, die der Vater gibt, gibt hier der himmlische Vater, damit in der Maria ein Kind entsteht. Und aus der Maria kommt die andere Hälfte mit dem anderen Hälfte des Geistes, wo sie durch das Erbgesetz keine Möglichkeit hat, das nicht weiterzugeben, was in ihr ist. Und da der Geist des Menschen aus Zweien zusammenkommt und der Leib des Menschen aus Zweien entsteht, also entsteht auch Christus hier aus Zweien. Nur, dass er nicht 100% von Adam ist, sondern nur 50. Dadurch hat er einen ganz klaren Vorteil, er muss ihn haben, er ist von seiner Zeugung an nicht mit Maria verbunden, seiner Mutter, sondern mit seinem Vater. Er vertraut seinem Vater von der Zeugung an, bis er am Kreuze stirbt. Und sein Leben ist da, damit er diesen Irrtum bekämpft und ihn endgültig zusammen mit seinem Vater am Kreuze aus dem Menschen entfernt. Als Jesus ruft, es ist vollbracht, ist die sündige Natur gestorben. Sie ist für immer aus dem Menschen entfernt und der Mensch ist mit Gott versöhnt. Weil jetzt ist er, kann er wieder frei zu Gott kommen. Nichts mehr stört. Jesus stirbt, um den Menschen geistig und körperlich zu erneuern, um den Tod zu überwinden, um alle, die gestorben sind, aus dem ersten Tod herauszuholen. Und er vererbt uns durch die Gesundheit auch seines Körpers, welcher ein Beweis ist seiner Vollkommenheit. Er vererbt uns den Sieg. Das Erbe Christi ist der Sieg und der Sieg ist der Sieg über das Ich, der Sieg über diesen Irrtum, der durch das Vertrauen, das er in seinen Vater gesetzt hatte, erzielt worden ist. Und jetzt muss dieses Vertrauen zu unserem Vertrauen werden. In Christus ist es geschehen. Wir kommen durch Christus aus der Unfähigkeit zur Fähigkeit. Wir kommen aus der Armut in den Reichtum. Wir kommen aus dem gebrochenen Herzen in ein gesundes Herz. Aus der Gefangenschaft zur Freiheit. Aus der Blindheit zum Sicht, zum Sehen. Und aus der falschen Abhängigkeit, aus der Unterdrücktheit Satans in die richtige Abhängigkeit. Und damit wir ein bisschen einen Überblick haben, so haben wir gesehen, dass Gott diesen Prozess der Befreiung in dem Dienst im Heiligtum klar deutlich gemacht hat. Durch die 7 Feste, die wir hier sehen, hat Gott klar gemacht, was in der Realität passieren wird. Christus kommt auf diese Erde. Er wird Mensch, um in sich selbst das Mittel zu schaffen. Er kommt und erfüllt das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote, und er erfüllt auch die Erstlingsgabe, die Menschen, die mit ihm bei der Auferstehung auferstehen, in einem verherrlichten Leib und mit ihm dann in den Himmel gehen, als er nach 40 Tagen in den Himmel geht. Hier ist Christus, er ist das Mittel zur Befreiung. Er ist die Befreiung. Aber jetzt muss ja dieses Mittel angewendet werden. Und dafür geht er in den Himmel. Und er sagt seinen Jüngern, die ja jetzt in diesem Prozess der Erlösung stehen, die gerufen worden sind, auszugehen, um der ganzen Welt diese Botschaft der Befreiung zu bringen. Er sagt ihnen, bleibt, bis ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangt. Bleibt in Jerusalem. Geht nicht an die Arbeit, bis ihr befähigt worden seid, diese Arbeit zu tun. Und Jesus Christus ist derjenige, der dann, als er einzieht in das Heiligtum im Himmel, dort findet er statt. Dort, von dort aus sendet er uns den Geist von seinem Vater. Er sendet uns den Heiligen Geist, der uns sein Leben bringt. Und wir werden gleich sehen, was die Aufgaben des Heiligen Geistes sind im Leben des Menschen. Und dann wissen wir die Geschichte, Christus wendet das Mittel dort an für die Vergebung und Befreiung. Während seine Diener hier auf Erden die Feste mitfeiern, das heißt, sie wissen, 1834 beginnt das Fest der Trompeten. Wer bläst es? Es sind seine Mitarbeiter auf Erden. Und seine Mieter auf Erden werden bewusst gemacht, dass Christus jetzt aus einem Dienst rein der Vergebung und Befreiung in einen Dienst der Vollendung und des Gerichtes eingegangen ist, der Voruntersuchung. Sie wissen, dass es jetzt Zeit ist, den Auftrag zu beenden. Und der Auftrag wird, wenn er beendet ist, kommt Christus wieder und dann wird Laubhütten gefeiert. Das sind die Erlösten auf dem Weg zum Himmel. Es ist mir immer sehr wichtig, dass wir den Überblick immer behalten, um über was es geht. Wir befinden uns hier bei Pfingsten. Wir befinden uns dort, wo Jesus seinen Dienst beginnt, im himmlischen Heiligtum. Und als er ihn beginnt, da schickt er auf diese Erde seinen Heiligen Geist. Und es steht so in Kapitel 2, Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah schnell ein Brausen vom Himmel, als eines gewaltigen Windes, und erfüllte das ganze Haus, das sie waren. Und es erschien ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. So, da ist ein sichtbares Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist. Und wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen und Sprachen und oder Sprachen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und jetzt wissen wir, es waren viele Juden, und sie gehen und verkündigen. Jetzt haben sie die Gabe bekommen. Jetzt gehen sie und verkündigen dieses Werk. Dieser Auftrag wird begonnen. Das ist der Beginn des Auftrags der Apostelgeschichte. Er kommt durch die Bevollmächtigung seiner Kinder, seiner Apostel und derer, die mit ihnen waren, damit sie das Werk, wozu sie gerufen worden sind, auch tun können. Ich möchte diesen Auftrag ein wenig in einem uns sehr einfachen Bild erklären. Hier haben wir einen Bauarbeiter. Er hat einen Bauplan in der Hand und er hat Material, um zu bauen. Das ist der Arbeiter, das ist der Bauplan. Das sind die Baumaterialien. Auf dem Bild sehen wir nicht, aber er braucht auch Bauwerkzeug. Ohne das kann er wie viel bauen? Kann er auch nichts bauen. Aber was braucht er am wichtigsten, damit er überhaupt das Ganze tut? Ja, er braucht einen Bauplan, er braucht Material. Aber auch wenn er all diese hätte, was würde das eine sein, was fehlt, damit der Auftrag nicht erfüllt werden kann? Stellt euch mal vor, ihr hättet diese vier Dinge. Könntet ihr etwas bauen? Was würde euch fehlen, dass ihr nach diesem Bauplan die Dinge baut? Nun, ich hoffe, ihr seid da drauf gekommen. Die meisten auf geistiger Ebene kommen nicht drauf. Aber ich hoffe, ihr seid da drauf gekommen, nämlich, es ist der Maßstab. Wenn ich ein Architekt wäre oder wenn ich ein Mensch wäre, ein Arbeiter, der jetzt hier ein, egal was, bauen muss, und ich habe keinen Maßstab, womit ich abmesse und sage, aha, diese Maßen muss so sein und diese muss so sein, dann könnte ich und müsste ich alles nach meinem eigenen Ermessen bauen. Und dann käme was heraus? Ein Arbeiter ohne Zollstock ist ein Arbeiter ohne Fähigkeit, etwas zu tun. So, schauen wir uns an. Wir brauchen eine Befähigung dann sicherlich auch, um den Job zu erfüllen. So, wer ist der Arbeiter? Der Arbeiter bist du und ich. Der Arbeiter waren Petrus, waren die Jünger. Sie waren gerufen, ein Werk zu tun. Hatten sie einen Bauplan? Ja. Das Wort Gottes, die Bibel, ist der Bauplan. Hatten sie Baumaterial? Ja. Eine Menge Menschen. Jerusalem war erfüllt von allerhand Juden, von überall her. Dort waren sie alle. Hatten sie Werkzeug? Ja, sie brauchten eine Methode. Das war die Methode des Verkündigens. Hatten sie einen Maßstab? Ja. Der Maßstab ist das Gesetz des Lebens. Wurden sie befähigt? Ja, durch den Heiligen Geist. So, wo ist heute die größte Not der Christen, die unterwegs sind, in Anführungsstrichlein den Auftrag zu erfüllen, den Jesus gegeben hat? Jeder denkt, Jeder Christ, angefangen vom Papst, die denken, sie sind da, um den Auftrag Jesu zu erfüllen. Die Frage ist nur, wieso sind sie alle so unterschiedlich? Die Frage ist, wieso baut jeder so sein Kastell? Und sie sehen nicht gleich aus. Sie haben dieselbe Schrift. Sie haben sozusagen denselben Baumplan. Sie haben dasselbe Baumaterial. Was ist das, was heute fehlt? Und es ist, dass der Christ keinen Maßstab hat. Er nimmt seinen eigenen Verstand als Maßstab. Nicht das Gesetz. Er liest den Bauplan. Das tut er mit seinem Verstand, mit seinem Geist. Und er nimmt jetzt seinen Geist auch gleichzeitig als Maßstab. Und deshalb baut jeder sein Kastell und das sieht alles anders aus. Die einzige Möglichkeit, dass man diesen Bau richtig baut, ist, dass jeder denselben Maßstab hat. Und dass es ja nur einen Maßstab gibt, dass es nur ein Gesetz des Lebens gibt. Wer dieses Gesetz nicht hat, der baut nicht auf der Baustelle Gottes. Der hat zwar die Schrift, aber er hat seinen Verstand als Maßstab. Er liest, aber er wird nie weit kommen, weil ich brauche für die Schrift, und ich möchte das immer wieder betonen, einen Maßstab, damit ich weiß, wie ich es bewerten soll. Wie soll ich es jetzt anwenden, was ich lese? Weil wenn ich nicht weiß, wie ich anwenden soll, ich kann einen Bau nur bauen, wenn ich den Maßstab nehme und mich danach richte, was der Bauplan sagt. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Das ist das Zeugnis, das ist der Bauplan. Wie viel können wir bauen ohne Bauplan? Nichts. Aber wie viel können wir bauen ohne Gesetz? Auch nichts. So, es sind zwei Dinge, die müssen miteinander gehen. Und diese zwei Dinge trennt Satan, so er Geist und Körper trennt und sagt, der Mensch ist nur aus dem Körper bestehend. Andere kommen und sagen, es ist nur Geist. Und so kommt jeder nur nicht, dass man beide Elemente schön und deutlich vereint. Und so trennt er immer das, was nicht zu trennen ist. Er trennt die Schrift vom Gesetz und das Gesetz von der Schrift. Und somit ist der Mensch im Irrtum. Wir brauchen den Maßstab. Und dieser Maßstab muss uns ja von jemandem gegeben werden. Wir müssen befähigt werden dazu. Wozu befähigt uns der Heilige Geist? Schauen wir uns die Texte mal an aus Johannes 14 und 16. Weil ich denke, wenn wir nicht wissen, welches das Werk des Heiligen Geistes ist, dann bleiben wir konfus. Und die meisten Menschen sind konfus, weil sie etwas verstehen darunter, was nicht stimmt. Deshalb müssen wir das Wort sehen, was sagt Christus. Hier in Johannes 14, dort sagt er, ich will den Vater bitten und er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht weisen lassen, ich komme zu euch. So Christus verheißt, dass er durch den Geist Gottes in ihnen sein wird, dass er sie nicht verlässt als Weise. Und es kommt der Geist der Wahrheit, weil das die ganze Not des Menschen ist, dass er im Irrtum ist. Dieser Geist muss den Irrtum des Menschen offenbaren. Der Heilige Geist als Tröster, welchen mein Vater senden wird in meinem Namen. Das heißt, in seinem Namen, das heißt, er kommt, um uns sein Leben, sein Charakter, Namen ist Charakter, zu bringen. Der wird euch alles lehren und euch erinnern, alles das, das ich euch gesagt habe. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er ist ein Lehrer. Er ist eine, ich sage es mal, vernünftige Person. Er muss von Person zu Person sprechen. Er muss uns Vernunft beibringen. Und ich möchte das nochmal ganz deutlich sublinieren. Ein Geist ist immer eine Person. Er kann nie eine Kraft sein. Die Persönlichkeit auch des Menschen oder des Tieres liegt natürlich in der Kombination von Körper und Geist. Aber der Geist macht es nur, dass es eine Person ist. Sonst ist es ein Baum. Sonst ist es eine Pflanze. Das ist keine Person. So, der Geist ist eine Person. Und er muss lehren können. Das heißt, er muss meinem Geist was beibringen, ihn lehren, ihn erinnern, wenn er ihm was gelehrt hat, dass er weiß, wie er es machen soll. Und er erinnert uns alles dessen, was Jesus ihnen gesagt hat. Wenn aber der Tröster kommen wird, welchen ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugen von mir. So, wir finden diese Elemente alle in der Pfingstpredigt und mit dem Pfingstgeschehen. Wir haben ja nicht die Zeit, das zu lesen, aber jeder kann es ja für sich zu Hause lesen. Wir finden hier, dass der Petrus in seiner Ansprache kommen diese Sachen zustande, die er von Jesus gelernt hat. Jesus hat ihm beigebracht, was die Propheten im Alten Testament geschrieben haben. Und so greift er zunächst zurück auf den Propheten Joel und sagt, ihr Lieben, ihr habt doch den Propheten Joel, ihr habt doch die Schrift, ihr habt den Bauplan. Siehe da, das ist die Erfüllung dieser Verheißungen, dass der Geist kommt und er wird alles bringen. Er sagt, diese Menschen sind erfüllt von einer Kraft Gottes. Das ist nicht betrunken sein, das ist Klarheit. Es ist, dass sie in unterschiedlichen Sprachen sprechen können. Und das mag ja für manche sich schlecht angehört haben, wenn der eine gesprochen hat in der Sprache des einen, dann hat der andere natürlich nicht verstanden, was der andere sagt. Wenn man jetzt 10 Sprachen beieinander hat und jetzt spricht ein Apostel in dieser Sprache, der andere spricht in dieser, jeder hört ihn in der Sprache sprechen, die er versteht, aber die anderen versteht er ja nicht. Und so könnte es ja sagen, dass man denkt, das ist ein Durcheinander, aber es ist kein Durcheinander. Jeder hat verstanden, durch das, was die Apostel verkündigten, seine Sprache. Nur die andere hat er nicht verstanden, wenn er in der anderen Sprache sprach. So, deshalb sagt er, hier geht es nicht um ein Durcheinander, nur weil hier der Petrus steht und predigt in dieser Sprache und der andere steht dort und predigt in anderer Sprache und ihr versteht die Sprache nicht, weil es nicht eure Sprache ist, dann heißt das nicht, dass das etwas wie ein Betrunkensein bedeutet, ein Durcheinanderlallen. Nein, das ist eine echte Sprache, die der eine versteht, der sie spricht und der andere nicht. Und die Apostel waren befähigt, jede Sprache zu sprechen. Und jetzt predigt der Petrus und sagt, dieses Ereignis ist die Erfüllung der Prophetie aus Joel. Aber dann geht er zurück zu David und sagt, David ist ein Prophet. Dieser David hat prophezeit von Christus, von dem Samen, der kommen sollte. Und er hat sich so dargestellt, wie wenn er es wäre. Es ist fantastisch. Jesus hat den Jüngern die Bibel in den 40 Tagen, wo er dabei war, schon den Emmaus-Jüngern, als er auferstanden war an dem Sonntag der Auferstehung, erklärt und sie sagten, das hat alles, das passt plötzlich alles zusammen in der Schrift. Und so nimmt er Petrus und sagt, wisst ihr, Brüder, ihr kennt doch den David. Der hat von sich gesprochen oder hat als Prophet gesprochen von Christus. Und ich finde es so fantastisch, dass jetzt all das, was Jesus jetzt dem Petrus beigebracht hat, erinnert ihn der Heilige Geist. Und er muss nicht die Bibel öffnen, er hat sie wahrscheinlich nicht dabei. Sicherlich nicht. Die gingen damals nicht mit den Schriftrollen über die Straße. Die las man in der Synagoge, weil die waren da. Wahrscheinlich gab es sie auch nicht so, dass jeder sie nach Hause nehmen konnte, so wie wir sie heute haben. Aber jetzt erinnerte sie der Geist Gottes und er konnte lehren. Und eines der Texte, die ich als Schlüsseltext sehe hier in deiner Predigt, ist der Vers 36 von Kapitel 2 der Apostelgeschichte, wo er sagt, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zu einem Herrn und Christus gemacht hat. Wisst ihr, was bedeutet zu einem Herrn? Das mögen wir noch verstehen. Aber was bedeutet zu einem Christ? Das war der verheißene Messias. Das war der Erlöser, der Gesandte. Diesen, den ihr gekreuzigt habt, dieser ist es, auf den wir warten als Messias. Dieser ist es, der die Erfüllung der Prophetie ist. Diese Predigt war voll der Sachen, die Jesus ihnen verkündigt hatte, noch bevor er vor er starb am Kreuz. Der Geist der Wahrheit wird in euch sein. Und ihr werdet lehren und euch erinnern. Und plötzlich kann Petrus den Joel sich erinnern. Er kann sich an den David erinnern, an die genauen Bibelverse, und er zitiert sie auswendig. Das mag nicht genau die Worte sein, aber er kennt sie. Der stand doch nicht da und hat sie auswendig gelernt, so wie viele heute versuchen, die Schrift auswendig zu lernen. Und ich habe nichts dagegen. Nur ich kann Schrift nicht auswendig lernen. Ich muss es lernen durch Tun. Mich muss der Geist Gottes lehren, wie das geht. Dann vergesse ich es nie mehr. Ob ich dann das wortwörtlich sage, wie es in der Schrift steht, spielt keine Rolle. Es ist der Inhalt der Schrift. Es ist der Inhalt dessen, der Wahrheit. Wir müssen den verinnerlichen. Wenn er verinnerlicht ist, dann können wir in wann auch immer, wenn wir gefragt werden, wenn wir irgendwo in der Situation sind, es kommt sofort in Sinn. Weil der Geist Gottes bringt es uns in Sinn. Und dann können wir es sagen in seiner Kraft. So, diesen, den ihr gekreuzt habt, ist ein Herr und er ist Christus. So, der nächste Text. Und wenn der selber kommen wird, wird er die Welt strafen um die Sünde, um die Gerechtigkeit und um das Gerecht. So, es sind drei Dinge, die Christus zusammenfasst, das Werk des Heiligen Geistes sind. Das erste ist, um der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Das zweite, um die Gerechtigkeit, aber dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht hinfort nicht mehr sehet. Und um das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Jetzt muss man diese Dinge entschlüsseln. Jetzt brauchen wir das zu entschlüsseln. Und ich möchte es einfach entschlüsseln. Hier entschlüsselt das erste Werk des Heiligen Geistes ist die Erkenntnis der Sünde, das heißt die Erkenntnis des Gesetzes. Ohne die Erkenntnis des Maßstabs gibt es keine Erkenntnis der Sünde. Hätte ich als Arzt keinen Maßstab, um dem Patienten zu beweisen, warum er krank ist, was würde ich tun? Dann müsste ich, so wie die meisten Kollegen sagen, ich weiß nicht, woher die Krankheit kommt. Es könnte das sein, es könnte das sein, es könnte das sein. Das ist Babylon. Das ist Durcheinander. Und so wie wir in der Theologie ein völliges Durcheinander haben, haben wir auch in der Medizin ein völliges Durcheinander, weil uns der Maßstab fehlt. Dem Arzt, wer das Gesetz des Lebens nicht kennt, der ist ein Bauarbeiter, der vielleicht den Bauplan des Menschen hat, zumindest Teil davon. Und jetzt will er am Menschen etwas tun. Er hat keinen Maßstab, womit er arbeiten soll am Menschen. Deshalb ist das Werk des Heiligen Geistes das erste Werk, das Christus erwähnt, ist die Erkenntnis des Gesetzes. Deshalb gibt es heute sehr viele Menschen, die sagen, sie sind erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber kennen sie das Gesetz nicht? Dann sagt die Schrift und dann sagt uns schon unser Verstand, dann ist das kein Licht. Dann kann das nichts bewirken. Dann ist das leer, leer. Und so predigen Menschen über die Rechtfertigung durch den Glauben. Hört euch sie mal an oder müsst ihr nicht anhören, aber guckt euch an, wenn jemand über die Rechtfertigung spricht, aber er hat keine Ahnung vom Gesetz, durch das man rechtfertigt wird oder wodurch jemand rechtfertigt wird oder verdammt wird. Wer das Gesetz nicht kennt, dem fehlt der Maßstab, der kann nichts verstehen und der hat den Heiligen Geist nicht. Der Heilige Geist ist sein erstes Werk, ist uns unsere Sünde zu zeigen, welches nichts anderes ist als das Misstrauen auf Gott. Was wir ja nicht anders können, weil wir haben ja in unserem Geist diese Unfähigkeit. Wir denken selbst, wir sind Gott. Also sind wir unfähig, auf Gott zu vertrauen. Wir können auf Menschen vertrauen, wir können auf alles Mögliche vertrauen, aber nur nicht auf Gott. Das ist die Erkenntnis der Sünde. Die kann ich aber meinem Patienten nicht erklären, wenn ich ihm nicht den Bauplan gebe, wie er aufgebaut ist und wie er das Gesetz bricht. Ich muss dem Patienten klar machen, dass er jemand denkt, er ist, der er nicht ist. Er muss selbst erkennen, dass er sich so verhält wie jemand, der nicht ein Geschöpf ist, der versucht zu steuern, zu kontrollieren, das, was nicht unter seiner Kraft ist. Ich muss dem Patienten erklären, dass er in der Gefangenschaft der Sünde lebt und hat keine Wahl, sie abzulegen. Ohne Geist Gottes kann keiner sehen, dass er gefangen ist. Und geschweige denn, wie soll er denn zur Buße, das heißt zur Umkehrung seines Denkens kommen? Wenn der Geist uns das Licht bringt des Gesetzes und wir sehen die Sünde, dann können wir daraus kommen oder dann befähigt er uns, daraus zu kommen. So, das erste Werk ist Erkenntnis. Jemand berichtete, dass er gehört hat vom Gesetz des Lebens und er sagt, dann ist ja die Sünde, die mich krank macht. Das kann doch nicht die Botschaft der Bibel sein. Nun, es kommt darauf an, was man aus der Sünde sieht. Und so denken die Menschen, die sündigen Taten sind die Sünde. Aber die sündigen Taten sind ja nur die Folgen. Die Sünde, und es wird hier in Einzahl gesprochen, die Sünde ist das Misstrauen auf Gott. Das heißt, ich vertraue ihm nicht, ich vertraue einem Menschen. Daher kommt die Krankheit als Offenbarung, nicht als Verurteilung. Im Alten, zur Zeit Jesu haben die Menschen die Krankheit genommen als Verurteilung. Und bis heute glauben die Christen und alle Religionen, dass Krankheit eine Verurteilung, eine Strafe Gottes ist. Nein, sie ist eine Offenbarung Gottes. Sie kommt aus Gott, weil der Mensch das Gesetz übertritt, damit er sieht, wo er das Gesetz übertritt. Aber jetzt zu sagen, die Krankheit kommt nicht von der Sünde, dann will der Mensch ja sich als Opfer sehen, was er ja sich immer sieht. So lasst uns klar machen, die Krankheit ist eine direkte Folge der Sünde in den meisten Fällen. Das heißt, eine Sünde, die derjenige tut, der krank ist. Das tut er nicht, weil er will, das tut er nicht, weil er das wählt, sondern das tut er, weil er keine Wahl hat. Und jetzt kann er durch die Krankheit erkennen, und die Wahl bekommen. Und das ist das zweite Werk des Heiligen Geistes, ist es, dass er mir die Wahl gibt, nämlich das neue Leben, das Christus gemacht hat. Das, was er errungen hat, womit er auferstanden ist aus dem Grabe, dieses neue Leben kann ich jetzt durch den Heiligen Geist in mein Leben bringen. Dadurch werde ich in einen Glaubenskampf gebracht, wo ich erkennen muss, wo ich mich betrüge, im Gegensatz zur Wahrheit, und dann kann ich wählen. Ein Glaubenskampf ist ein Wahlkampf. Aber dafür muss ich wissen, wo verirrt sich mein Herz. Wenn ich jetzt nur irgendwo lüge, dann ist die Lüge nicht die Sünde, sondern die Lüge kommt aus der Unfähigkeit, aus meiner sündigen Natur, die etwas Gutes will, mit Betrug erzielen. Und ich sehe gar nicht, wo ich mich belüge, wenn ich denke, ich wurde geschädigt, wenn mich jemand belogen oder betrogen hat. Mir hat man was angetan, dann ist man und bleibt man im verderben. Und dieser Kampf des Glaubens ist es, dass man erkennt, wo man sich selbst betrügt. Der Heilige Geist muss es mir ständig zeigen. Aha, hier ist die Wahrheit. Und damit wird die Lüge offenbart. Und dann bekomme ich die Wahl, ob ich bei der einen, bei der Lüge bleibe oder die Wahrheit annehme. Das ist ein Glaubenskampf, nicht ein Werkeskampf. Wir reformieren nicht unsere Taten, wir reformieren unser Herz. Dann kommt die völlige Hingabe in den berufenen Dienst, weil durch diesen Dienst erst wird man und sieht man alle seine Probleme, die man hat. Und der Geist Gottes gibt uns die Begabung, den Dienst effizient zu verrichten. Waren die Jünger effizient am Pfingsten? Oh, sehr effizient. Sie haben ganz klar und deutlich gesprochen. Das dritte Werk des Heiligen Geistes ist, uns das Gericht zu vermitteln. Das heißt, es gibt zwei Richtungen, zwei Gerichte. Entweder werden wir befreit durch den Geist Gottes von dem Urteil oder wir werden verdammt. Und deshalb sagt Jesus hier, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Christus hat ihn überwunden. Der Mensch, Christus hat den Sieg gehabt. Und deshalb sagt er, das wird euch der Geist Gottes verkündigen, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er hat verloren. Und so wird jeder verlieren, der in diesem Irrtum bleibt. Dahin bringt uns der Geist Gottes. So, schauen wir uns ein bisschen an den Unterschied zwischen Frucht und Gaben. Die Frucht des Geistes ist der Charakter, die Motivation der Liebe des Christen. Die Gaben sind die Werkzeuge. Ich hoffe, ihr erkennt hier, da ist auch der Maßstab dabei, da ist der Helm dabei. Das sind die Fähigkeiten, die der Geist gibt seinen Kindern. Diese Fähigkeiten haben die Apostel bekommen zu Pfingsten und haben einen Lauf begonnen, deren Stafette sie uns übergeben. Wollen wir es annehmen? Für das eine sind wir abhängig, dass wir mitarbeiten mit dem Heiligen Geist, dass wir die Frucht des Geistes haben. Das geht nicht ohne meine Mitarbeit, ohne meine Erkenntnis und mein Wählen, dass ich abwähle die Lüge und wähle die Wahrheit, dass ich abwähle die falsche Identität und wähle die richtige Identität. Das geht nicht ohne mein Dazutun. Und das andere geht ohne mein Dazutun. Die Befähigung zu diesen Fähigkeiten, dafür haben die Jünger nichts getan. Sie haben dieses erste Werk getan, der Charakterbildung, und dann wurden sie befähigt, dieses andere Werk zu tun. So, das sind zwei Dinge, zwei grundsätzliche Gaben oder Aufgaben des Geistes Gottes. Er wird die Frucht in uns erzielen durch die Zusammenarbeit zwischen unserem Geist und seinem, und wir werden es auch so machen, dass wenn er uns befähigt, Dinge zu tun, dann tun wir sie in seiner Kraft. Es ist natürlich eine Frage, die möchte ich ganz kurz ansprechen am Ende. Wenn der Geist Gottes über sie kam, waren sie dann besessen vom Geiste Gottes? Sind die Menschen, wenn sie sich nach Gottes Geist richten, wenn der Geist Gottes in uns kommt, sind sie dann besessen? Das heißt, tun sie dann etwas, was sie nicht wollen? Oder tun sie genau das, was sie wollen? Wie sieht denn diese Zusammenarbeit aus? Zwischen Geist, meinem Geist und Gottes Geist. Und leider wird aufgrund der Unkenntnis des Maßstabs, hier seht ihr ihn, den Zollstock, dadurch, dass man nicht kennt, wie die Dinge laufen, dadurch wird vielerorts gepredigt, diese Jünger waren besessen. Und du kannst nur besessen sein, entweder vom Teufelsgeist oder vom dem Geiste Gottes. Das ist natürlich ein großes Irrtum. Besessenheit erlaubt das Gesetz nicht. Wie kommt es dann zum Erfülltsein mit dem Heiligen Geist? Oder wie kommt es dann zum Erfülltsein mit dem Geist des Teufels? Wenn es Besessenheit in diesem Sinne nicht gibt. Deshalb müssen wir diese Dinge definieren. Und ich möchte sie dann in der nächsten Stunde deutlich zum Ausdruck bringen. Wir wollen zu Ende kommen. Was soll durch den Heiligen Geist an der Gemeinde vollbracht werden? Wir haben gesehen das letzte Mal, sie muss die Welt erleuchten. Das Ziel ist das völlige Vertrauen zu Gott, das ist der Glaube Jesu. Das ist das, was erste Werk des Heiligen Geistes, die Offenbarung der Sünde, die nur daran liegt, im Unglauben an Jesu. Oder Unglaube, indem man nicht den Glauben Jesu hat, besser gesagt. Es ist die Vollendung des Gehorsams, das heißt, die äußerlichen Gebote Gottes, die ja nur ein äußeres Zeichen sind des Gesetzes, des Vertrauens auf Gott, welches ein inneres Werk ist. Dieser Gehorsam, der äußerlich ist, wird vollendet. Wenn der Glaube Jesu mein Glaube ist, dann bin ich zu 100% gehorsam. Dann leuchtet aus mir die vollständig menschlich mögliche Erkenntnis der Liebe Gottes. Wenn ich von völlig oder vollständiger Erkenntnis der Liebe Gottes spreche, dann spreche ich von dem, was für den Menschen möglich ist. Sicherlich ist die Liebe Gottes nicht begreifbar in ihrer ganzen Umfassung. Da werden wir die Ewigkeit daran studieren und uns an ihr laben und danach denken und uns an ihr freuen. Aber das, was jetzt hier auf Erden dem Menschen möglich Erkenntnis der Liebe Gottes, muss vollständig sein, damit das Licht an die ganze Welt kommt und die Menschen eine Möglichkeit bekommen und der Auftrag erfüllt wird. Es muss der Charakter Jesu, die Früchte des Geistes, müssen völlig in unserem Herzen kommen. Und das ist die Liebe, die Geduld, die Freundlichkeit. All diese Früchte des Geistes müssen zu einer vollständigen Reflexion kommen. Dann kann Gott mit dieser Gemeinde das Werk vollenden. Wann wird es vollendet? Wenn es vorgelebt und gepredigt wird. Zu diesem Werk sind wir eingeladen. Die Staffel unserer Vorfahren, das heißt der Apostel, zu übernehmen und sie ohne weiteres zu Ende führen. Dazu machen wir dieses Studium. Dazu wollen wir befähigt werden, um in unseren Tagen den Sieg, die Vollendung zu erwirken und mit Gottes Hilfe durch die besondere Ausgießung seines Geistes im Spätregen werden wir es tun. Und das Werk wird zu Ende gehen und Jesus Christus kann kommen in den Wolken des Himmels und dieser Not und diesem Elend ein Ende setzen. Möchtest du dabei sein? Möchtest du das Werk, das dir Gott gegeben hat, mitmachen? Ich möchte. Es ist die schönste und herrlichste Stunde eines Menschen. Das höchste Vorrecht, in diesem Dienst zu stehen. Amen.